Ja, heute ist mein letzter Tag als Pastor im Vollzeitdienst für Mosaik. Ich war die letzten 10 Jahre Mitglied der Gemeinde und insgesamt 5 Jahre davon im vollzeitlichen Dienst. In dieser Zeit haben die Gemeinde und ich uns sehr, sehr stark verändert. Deswegen möchte ich euch heute mal eine etwas ungewöhnliche Predigt halten und euch einfach mal mit hineinnehmen in einen ganz persönlichen Rückblick auf eine gemeinsame Zeit. Aber nicht mit meinen eigenen Worten, sondern mit denen des Apostels Paulus. Der hat das nämlich viel besser ausgedrückt. Im 1. Thessalonicher Brief, da gibt Paulus uns nämlich einen ganz persönlichen Einblick in sein Herz für seine Gemeinde und das, was ihn zum Dienst für die Gemeinde angetrieben hat. Und weil das eigentlich genau exakt das ist, was ich euch auch gerne zur Verabschiedung mitgeben wollte, kann ich mich da einfach nur anschließen. Bei Paulus war das so, im Jahr 49 nach Christus hatte er die Gemeinde in Thessaloniki im Norden von Griechenland gegründet und zusammen mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus als Pastor geleitet. Aber schon nach wenigen Monaten musste er die Stadt verlassen und konnte nicht wieder zurückkehren. Aber er sehnte sich von ganzem Herzen nach der Gemeinde, sodass er keine Ruhe hatte und seine Mitarbeiter immer wieder hingeschickt hat, um nach der Gemeinde zu schauen. Und ein Jahr später, im Jahr 50 nach Christus, als Timotheus dann aus Thessaloniki zurückkam und ihm berichtete, wie viel Gutes er in der Gemeinde gesehen hat, da setzte sich Paulus mit seinen beiden Mitarbeitern hin und hat voller Freude einen Brief geschrieben, den wir heute noch haben, den 1. Thessalonicher Brief. Denn diesem Brief blickten die drei Pastoren in den ersten 3 Kapiteln zurück auf ihre Zeit in der Gemeinde, auf ihre ganz persönliche Geschichte mit der Gemeinde. Und das taten sie, um die Gemeinde mit ihren Worten zu stärken, zu ermutigen und neu auf Jesus Christus auszurichten. Und weil ich mich echt gut damit identifizieren kann, was sie in diesem Brief schreiben, möchte ich euch auch heute einfach ein paar Abschnitte daraus vorlesen, damit auch ihr durch diesen Brief Stärkung, Ermutigung und Neuausrichtung erleben könnt. In den ersten 3 Kapiteln dieses Briefes hebt Paulus ganz besonders 3 Aspekte hervor. Zum einen schildert er, was er alles in der Gemeinde getan hat. Zum zweiten sagt er dann, warum er das getan hat, was sein Antrieb dabei war. Und drittens zeigt er daraus dann den Gemeindemitgliedern von Thessaloniki, was das für sie in ihrem Alltag bedeuten kann. Und diese 3 Schritte, die möchte ich auch heute mit euch zusammengehen. Das erste, was ich euch vorlesen möchte, ist ganz am Anfang des Briefes. Ihr könnt gerne auch mit aufschlagen, 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 6. Und wie gesagt, diese Worte, die stammen von Paulus, Silas und Timotheus. Aber ich kann euch allen von Herzen wirklich genau dasselbe sagen und hätte hier jedes einzelne Wort genauso auch für euch schreiben können. Ich lese 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 6. Jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. So erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet sind. Ihr seid von Gott geliebt, Geschwister, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon deutlich, als wir euch das Evangelium brachten. Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch. Seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, dass es uns um euch ging. Und als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. Wie gesagt, das Erste, was Paulus in seinem Brief besonders betont, ist, was er alles in der Gemeinde getan hat. Und das seht ihr auch hier im letzten Satz von diesem Abschnitt. Mit allem wollte er der Gemeinde ein Beispiel geben, dem sie folgen konnten. Es ist in der Bibel immer wieder ein gutes und wichtiges Prinzip, guten Beispielen zu folgen. Und von meiner Erfahrung her kann ich bestätigen, dass das ein sehr großer Teil der Arbeit von Pastoren ist, der Gemeinde ein gutes Vorbild zu setzen. Mir selbst ist das manchmal gelungen und manchmal nicht. Für manche von euch war ich vielleicht ein gutes Vorbild im Glauben und für andere vielleicht eher ein Antibeispiel. Aber ich möchte euch heute von Herzen drei Menschen empfehlen, die es ganz stark auf dem Herzen tragen, euch ein gutes Beispiel im Glauben zu geben. Und das sind eure hauptamtlichen Mitarbeiter, Johannes, Mark und Pascal. Sie führen die Aufgaben durch, von denen Paulus hier in seinem Brief berichtet. Am Anfang von unserem Abschnitt war schon die Rede davon, dass Paulus täglich für die Gemeinde betet. Er tritt ständig ein, vor Gott, für andere. Und in Vers 5 könnt ihr nachlesen, dass Paulus nicht nur die Lehre Gottes weitergegeben hat, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes auch Taten getan hat, von denen er vorher gar nicht wusste, dass er sie konnte. Und später dann in Kapitel 2, vor allem in Versen 2 und 9, da kann man dann lesen, dass sein Dienst für die Gemeinde ihm auch viel Anstrengung, viel Mühe und Stress bedeutet hat. Das gehört auch zum Pastorendienst dazu. Denn Pastor zu sein, das bedeutet nicht nur ab und zu hier vorne zu stehen und Reden zu schwingen, sondern das bedeutet unzählige Stunden von Arbeit, die niemals jemand mitbekommt. Und ich sage das nicht, um mich selbst gut darzustellen. Das bringt jetzt sowieso nichts mehr, wenn heute mein letzter Arbeitstag ist. Sondern ich möchte euch das heute mitgeben, was es bedeutet, ein Pastor zu sein, damit ihr alle auf die vollzeitlichen Mitarbeiter in diesen Gemeinden Acht geben könnt und sie in ihrem Dienst unterstützen könnt. Ihre Aufgaben sind nämlich wirklich manchmal mit ziemlich viel Anstrengung verbunden. Mitarbeit in der Gemeinde, das kann verschiedenste Aufgaben bedeuten. Es kann bedeuten, Sitzungen leiten, planen, Teams aufbauen, Leiterschulen, Kaffee kochen, ganz viel Kaffee kochen, Seminare halten, Protokolle schreiben, Toiletten putzen, Stühle stapeln, Mitarbeiter koordinieren, Seelsorge leisten, Kranke besuchen, überhaupt Krankenhäuser besuchen, Pflegeheime, Gefängnisse, Polizeistationen, Anwaltsbüros, Gerichtssäle, Wände streichen, Möbel schleppen. Da haben wir in Mosaik sehr viel Erfahrung mit. Trennungsgespräche führen, Hochzeiten planen, Beerdigungen vorbereiten, Taufen durchführen, verschiedenste Kurse leiten. Es kann heißen Straßenevangelisation, viele Excel-Tabellen erstellen, Budgets gestalten, Freizeiten planen, Streit schlichten, Wunden versorgen, Kinderstunden abhalten, Hausbesuche durchführen, Gäste aufnehmen, predigen, Gottesdienste vorbereiten, nachbereiten, Lebensberatung leisten, diakonische Hilfen geben, das Evangelium verkünden, mitten in der Nacht zur Verfügung stehen für Notfälle, Hauskreise leiten, Konferenzen organisieren, mit Behörden sprechen, Gerichtstermine begleiten, Gemeindegründungen koordinieren, sich schlimme Geständnisse anhören, Süchtige begleiten, theologische Fragen ausarbeiten, ethische Stellungnahmen abgeben und dann damit leben, dass trotzdem jeder sich verhält, wie er will, ständig im Rampenlicht stehen, Kritik aushalten, angeschrien werden, Drogen empfangen, sich in Menschen investieren, die sich als undankbar erweisen, Trauernde trösten, Niedergeschlagene ermutigen, sich ständig Sorgen um die Probleme anderer Leute machen, mit Weinenden weinen und mit Lachenden lachen, Unwahrheiten anderer bewusst übersehen, Vergebung üben, Zorn zurückhalten, Weisheit lehren, Sünden bekämpfen, viel Zeit in Projekte investieren, die sich als Flop erweisen, viel Zeit in Menschen investieren, die dann für immer verschwinden, Lieblosigkeiten ertragen, Menschen vertrauen, die einem bereits 10-mal ins Gesicht gelogen haben, mit Politikern telefonieren, Aggressionen ertragen, Verhandlungen führen, managen, delegieren, sich mit der GEMA herumstreiten, Events planen, mit einsamen Leuten spazieren gehen und damit leben, dass man, egal was man tut, immer wieder Menschen zutiefst enttäuschen wird. Vor allem bedeutet Gemeindearbeit aber Jüngerschaft trainieren. Mit Einzelnen, mit Gruppen oder auch mit der ganzen Gemeinde. Zu lehren, sich ständig theologisch weiterzubilden, jeden Tag in Gebet und Flehen zu verbringen. Geliebt und gehasst zu werden, geistliche Kämpfe zu führen, Dämonen auszutreiben, die Geheimnisse anderer für immer zu bewahren und vor allem jeden Menschen jeden Tag neu in der Geduld und Liebe Christi zu begegnen. Das sind alles so Sachen, die wir hier in unseren Gemeinden tragen. Und eben das sind auch alles Dinge, wo gerade die hauptamtlichen Mitarbeiter sich als gute Vorbilder für die Gemeinde erweisen sollen. Wie Paulus das auch hier schreibt, ich lese euch mal den nächsten Abschnitt vor in Kapitel 2, in Versen 5 bis 8. Da sagt er: Ihr wisst, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln oder uns gar an euch zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Wir haben auch niemals die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Botschafter Christi mit Autorität hätten auftreten können, sind wir behutsam mit euch umgegangen. Wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kleinen sorgt. Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur die gute Botschaft von Gott weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Diese Verse, die haben mich in meinem Dienst immer wieder motiviert und geleitet. Und Paulus beschreibt noch mehr, was er getan hat. In Kapitel 3, Vers 5 schreibt er von seiner ständigen, nagenden Sorge um den geistlichen Zustand der Gemeinde, um seine liebevolle Investition in die Menschen in Thessaloniki, wie er ihnen Trost und Ermutigung, Ermahnungen und Lehren weitergegeben hat. Der beschreibt auch die geistlichen Kämpfe um die Gemeinde. Gerade in Kapitel 2, Vers 19 sieht man das. Das ist auch etwas, was jeder Pastor kennt. In dem Text, den ich eben gelesen hatte, da hat Paulus geschildert, dass er richtige Muttergefühle für die Leute in Thessaloniki hatte. Und witzigerweise schreibt er ein paar Verse weiter, dass er auch richtige Vatergefühle für sie hatte. Ich lese mal hier die Verse 11 und 12 in Kapitel 2, wo er schreibt, ihr wisst ja, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und dass wir euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Dem Gott, der euch dazu beruft, an seiner Herrschaft und Herrlichkeit teilzuhaben. Gerade die hauptamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde, die halt so in der vordersten Reihe oft stehen, die haben es nicht immer leicht. Und Paulus erinnert die Thessalonicher hier an seine Verantwortung als Vater und Mutter der Gemeinde an seine Mühen und Anstrengungen. Und das macht er auch nicht, um sich selbst gut darzustellen, sondern um ihnen eine wichtige Sache mitzugeben. Nämlich, wenn er weg ist, dann soll die Gemeinde die anderen Mitarbeiter im Blick behalten und sich um sie kümmern. Das ist sein Fazit, ganz am Ende von dem Brief, in 1. Thessalonicher 5, in Versen 12 bis 13, da sagt er: Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. So wie Paulus das für sich beschrieben hat und die Gemeindemitglieder damit ermahnt hat, will ich euch das ebenfalls zum Abschied einfach mal mitgeben. Bitte kümmert euch um eure Pastoren und auch um alle anderen Mitglieder der Gemeindeleitungen. Das ist wichtig für die Gemeinde. Und das Zweite, der zweite Schritt, den Paulus macht, das ist, dass er immer wieder darauf hinweist, warum er diesen ganzen Dienst getan hat. Da möchte ich euch gerne mal auch nochmal einen Abschnitt aus Kapitel 2 vorlesen, die Verse 3 und 4, wo er schreibt: Unsere mahnende Botschaft ist keinem Irrtum entsprungen und wir hatten auch keine unsauberen oder betrügerischen Absichten dabei. Nein, Gott hat uns geprüft, für geeignet gehalten und uns so das Evangelium anvertraut. Deshalb verkünden wir diese Botschaft. Nicht, um Menschen zu gefallen, sondern wir tun es in der Verantwortung vor Gott, der unsere Motive hinterfragt. Das ist wichtig in jedem Gemeindedienst. Egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, der Dienst geschieht, weil Gott uns das Evangelium anvertraut hat. Und deswegen streben wir im Gemeindedienst nicht nach Prestige vor Menschen oder nach Geld, sondern wir suchen die Ehre Gottes, der alle Motive des Herzens kennt. Und das Allerwichtigste, das wirklich Allerwichtigste dabei, ist, aus Liebe zu den Menschen zu handeln. Von dieser Liebe, da hatten wir eben schon gelesen, wo Paulus Kapitel 2, Vers 8 geschrieben hat, dass er die Gemeinde so sehr auf dem Herzen trägt, dass er nicht nur bereit war, das Evangelium mit ihnen zu teilen, sondern sogar sein eigenes Leben. Und diesen Satz, Kapitel 2, Vers 8, das möchte ich heute gerne vor allem allen Mitgliedern der Gemeindeleitungen von unseren beiden Gemeinden hier aufs Herz legen. Bitte macht euch diesen Vers zum Prinzip für jeden Dienst in der Gemeinde. Es gibt nichts Wichtigeres in der Gemeinde, als einander zu lieben. Und wenn irgendetwas anderes als Liebe deine Motivation für irgendeinen Dienst ist, den du hier in der Gemeinde tust, dann lass diesen Dienst besser bleiben. Ich finde, nirgendwo in diesem Brief wird das pastorale Herz von Paulus so deutlich wie dann am Ende von dem Abschnitt, wo es um den Rückblick geht. In Kapitel 3, in den Versen 7 bis 13. Auch das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Da schreibt er: Dass ihr euren Glauben bewahrt habt, liebe Geschwister, das hat uns in unserer eigenen Not und Bedrängnis getröstet. Ja, wir leben richtig auf, wenn wir wissen, dass ihr treu zum Herrn steht. Wie können wir unserem Gott nur genug für die Freude danken, die ihr uns gemacht habt? Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um ein Wiedersehen mit euch. Gern würden wir euch an den Punkten weiterhelfen, wo es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. Wir bitten Gott, unseren Vater, und Jesus, unseren Herrn, dass er uns den Weg für euch frei macht. Und für euch erbitten wir eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, wie wir sie auch für euch empfinden. Unser Herr möge euch innerlich so stark machen, dass ihr in untadeliger Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Das ist wirklich das Herz eines Pastors. Und da wollte ich euch gerne heute mal mit hineinnehmen in dieses Herz eines Pastors, in das, was auch uns alle von unseren Gemeindeleitungen hier vor Ort tief im Herzen bewegt, wenn wir an unsere Gemeinde denken. Und zwar deswegen, weil das wichtig ist, um zu verstehen, was Gemeinde überhaupt bedeutet. Das ist ja der dritte Punkt, den Paulus besonders hervorhebt, nämlich die Frage, was können wir denn daraus lernen? Was können wir für uns daraus mitnehmen? Naja, wir können lernen, was Gemeinde ist. Gemeinde ist nämlich nicht einfach nur ein abstraktes Gebilde. Es ist auch nicht nur ein Verein, eine wahllose Ansammlung von Leuten, die zufällig das gleiche Hobby oder ähnliche Interessen haben. Eine Gemeinde, und zwar jede Gemeinde, auch die EFG und auch Mosaik hier, ist der Leib Christi, der Körper von Jesus Christi, Christus auf dieser Welt. Durch die Gemeinde wirkt Jesus in die Welt hinein, durch uns, durch jeden Einzelnen von uns, aber auch zugleich durch uns alle zusammen als Gemeinschaft. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Er liebt sie so sehr, dass er für immer mit ihr leben möchte. Es gibt einen Vers in Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25, wo Paulus schreibt, dass Jesus sein eigenes Leben aus Liebe für die Gemeinde hingegeben hat. Wir hier im Zeitalter des Individualismus, wir betonen ja gerne, dass Jesus uns persönlich liebt. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er in seiner Liebe immer die Gemeinde als Ganzes im Blick hat. Jesus war bereit, für die Gemeinde zu sterben. So eine hingebungsvolle Liebe hat er zu seiner Braut. Und dieselbe Liebe hat er durch den Heiligen Geist auch in uns hineingegossen. Vor 2 Wochen hat Johannes hier ja über die Jahreslosung gepredigt. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und da hat er betont, wie unverzichtbar die Liebe von uns zueinander ist, weil wir alle wissen, dass wir von Jesus Christus geliebt sind. Und eigentlich genau das ist das, was auch der 1. Thessalonicher Brief in vielen Punkten und Aspekten darlegen möchte. Es geht um die Liebe zur Gemeinde. Diese Liebe hat Paulus für seinen Dienst motiviert. Diese Liebe ist es, was auch uns heute motiviert. Und deswegen ist somit das Erste, was Paulus der Gemeinde geschrieben hat, in 1. Thessalonicher 1, Vers 4, ja auch: Ihr seid von Gott geliebt, Geschwister. Und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das ist die Grundlage für die Liebe zur Gemeinde. Gottes Liebe zu ihr. Gott liebt die Gemeinde so sehr. Das ist der Grund, aus dem auch jeder von uns die Gemeinde lieben sollte. Ganz besonders auch die hauptamtlichen Mitarbeiter als Vorbilder für die Gemeinde, aber wirklich auch jeder Einzelne von uns. Das ist ja das Fazit von Paulus sozusagen. Das Letzte, was er der Gemeinde in seinem Rückblick mitgegeben hat. Das hatten wir in Kapitel 3, Vers 12 schon gelesen, wo er sagt, für euch erbitten wir eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, wie wir sie auch für euch empfinden. Die Liebe ist das Hauptmotiv, das jeden Gemeindedienst durchzieht und das von Anfang bis Ende alles bestimmen soll, was hier in der Gemeinde geschieht. Im 1. Johannesbrief, da gibt es eine Stelle, wo steht,
wenn du keine Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern hast, die du siehst, dann kannst du erst recht keine Liebe zu Gott haben, den du nicht siehst. Wenn du der Gemeinde untreu bist, die Jesus so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für sie zu sterben, dann bist du Jesus untreu. Oder wenn die Gemeinde dir egal ist, dann schlägt dein Herz in einem völlig anderen Rhythmus als das Herz Jesu. Und das ist das, was Paulus der Gemeinde mitgeben wollte. Das ist das, was ich auch euch heute zum Abschied mitgeben möchte. Bitte versteh den Wert und die Bedeutung von Gemeinde richtig und nicht falsch. Gemeinde heißt nicht einmal die Woche einen Gottesdienst besuchen. Wenn du Gemeinde so verstehst, dann verstehst du sie falsch. Jesus hat sein Leben nicht hingegeben, damit wir hier jeden Sonntag 1,5 Stunden lang schöne Lieder zusammen singen können. Sondern er hat sein Leben gegeben für eine Gemeinschaft der Liebe, der tiefen Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen und eben auch zwischen den Menschen untereinander. Und natürlich wird unsere Gemeinschaft auf dieser Seite des Himmels nie perfekt werden. Vielleicht haben einige von uns durch die Gemeinde auch schon viel Schmerz und Verletzungen erlitten. Es gibt Situationen im Gemeindeleben, wo Liebe eben nicht spürbar wird, wo sich Streit ausbreitet, wo Egoismus herrscht oder Eifersucht. Aber leider gehört das eben auch mit dazu, wo auch immer unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Aber weißt du, der erste Schritt in der Liebe ist immer, dass du keine Liebe von anderen erwartest, sondern dass du selbst Liebe übst. Dass du nicht forderst, dass andere Liebe zeigen, sondern dass zuallererst du selbst anderen Liebe erweist und den anderen damit dann auch ein gutes Vorbild setzt. Es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, oh, solange diese und jene Person in der Gemeinde ist, werde ich nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Die Person hat mich verletzt oder ich habe vor ihr mein Gesicht verloren. Ja, das ist ein völlig verkehrtes Denken. Die Gemeinde ist mehr als nur die Person, die sich dir gegenüber schlecht verhalten hat. Noch einmal, wenn du die Gemeinde nicht liebst, dann lebst du am Geist Jesu vorbei. Denn er liebt die Gemeinde sehr. Und wenn du denkst, dass Liebe in der Gemeinde bedeutet, dass jeder sich nur um dich kümmert und dass alles nach deinem Willen läuft, dann hast du nicht verstanden, was Liebe heißt. Nämlich sich selbst aufgeben, andere höher achten als sich selbst, die eigene Ehre und den eigenen Stolz fallen lassen und sich in eine Gemeinschaft einordnen, die nicht perfekt ist und in der vieles schieflaufen kann, die aber gemeinsam auf dem Weg ist und in der schrittweise immer mehr und mehr Liebe gelebt werden will. Diese Gemeinschaft ist zum einen eine Gemeinschaft mit Gott und mit ihm kannst du jeden Tag Gemeinschaft pflegen. Das Gute bei Gott ist, er ist immer bei dir, egal ob auf der Arbeit oder zu Hause, wenn du alleine bist oder mit deiner Familie. Für ihn brauchst du keinen extra Termin. Er ist überall, wohin du auch gehst und du kannst dich jederzeit mit ihm unterhalten. Und noch ein ganz besonderer Tipp, du kannst auch ruhig Quality Time mit Gott einplanen. In der Beschäftigung mit Gottes Wort, das kannst du ruhig, das solltest du ruhig jeden Tag einplanen. Oder im Gebet, wo du dir wirklich mal Zeit für ihn nimmst. Ich mache das häufig so, dass ich mit Gott einen Kaffee trinken gehe oder mit ihm im Park spazieren gehe. Solche Quality Time, die extra für die Beziehung mit Gott reserviert ist, die lohnt sich sehr. Das ist das Erste, was zur Gemeinde dazugehört, zum Leben als Christ, mit Gott unterwegs zu sein. Aber das klappt noch viel besser, wenn du auch deine Glaubensgeschwister daran teilhaben lässt. Wenn du Kontakt suchst mit Menschen, die ebenfalls Bock darauf haben, Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn du Beziehungen suchst, wo Gott im Zentrum steht. Das ist der Grund, warum wir hier in unseren Gemeinden so viele Treffen organisieren. Es gibt ja jede Woche hier einen Gebetsabend oder Bibeltreff. Es gibt verschiedene Hauskreise oder Connect-Gruppen. Es gibt Männertreffen, Frauentreffen, Kindertreffen, Jugendtreffen, biblischen Unterricht, Gelegenheit zu praktischen Diensten wie Café Hope. Es gibt auch Treffen mit anderen Gemeinden zur Evangelisation, zum Beispiel bei Hakika, bei ICSN oder im Bahnhofsviertel jeden Freitag. Es gibt viel, was wir extra organisiert haben, sozusagen, damit wir zusammenkommen können. Aber auch abseits von diesen organisierten Treffen sollte die Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern eine Priorität in deinem Alltag haben. Das ist der Grund, aus dem die Bibel den hohen Wert der Gastfreundschaft betont. Die erste Gemeinde in Jerusalem war dafür berühmt, dass die Mitglieder sich jeden Tag in ihren Häusern getroffen haben. Und vielleicht ist das ja für dich ein gutes Vorbild. So eine Gemeinschaft, so ein Gemeindeleben, das ist unendlich wertvoll. Jesus liebt dieses Leben in Gemeinschaft mit ihm und mit Menschen so sehr, dass er dafür sogar den Tod auf sich genommen hat. Er ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden und er lebt heute dafür, sein Herz schlägt dafür, dass wir diese tiefe Gemeinschaft mit Gott und miteinander erleben können und jeden Tag neu erleben. Das, was Jesus antreibt, sein großes Ziel ist, dass seine Braut ihn immer besser kennenlernt und er sie immer mehr heiligt, bis er sie eines Tages zu sich holen kann. Und auch wenn du in deinem Alltag viel Stress und wenig Zeit hast, sollte die Gemeinde eine gewisse, gesunde Priorität in deinem Leben haben. Und auch wenn du, so wie ich, nicht super kontaktfreudig bist und gerne auch viel Zeit alleine verbringst, dann solltest du trotzdem darauf achten, dass die Gemeinde eine gewisse, gesunde Priorität in deinem Leben hat. Denn in der Gemeinde geht es wesentlich um Liebe. Gottes Liebe zu uns, unsere Liebe zu Gott und daraus folgend eben auch unsere Liebe zueinander. So wie dieses Hamsterrad der Liebe, was Johannes vor 2 Wochen hier in der Predigt erklärt hat. Paulus hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13 geschrieben, dass es, wenn man genau drüber nachdenkt, eigentlich nur 3 Dinge auf dieser Welt gibt, die wirklich einen Ewigkeitswert haben, die wirklich von Anfang bis Ende dein Leben tragen können, die unerschütterlich halten und die dich dein Leben lang begleiten und hin zu Gott führen können. Diese 3 Dinge sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und genau das Gleiche schreibt er auch hier, am Anfang des 1. Thessalonicher Briefes. Das hatte ich eben schon vorgelesen, in Kapitel 1, Vers 3. So erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet sind. Hier seht ihr dieselben Dinge, also der tatkräftige Glaube, die aufopfernde Liebe und die unerschütterliche Hoffnung auf Jesus Christus. Denn er ist das Zentrum von dem Allen. Er ist der Beginner und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der Grund und der Zielpunkt unserer Hoffnung. Und er ist die Quelle und der Mittelpunkt aller wahren Liebe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob mein Dienst als Pastor von Mosaik irgendwas gebracht hat. Aber vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen von euch ein kleines Stück dazu beitragen, dass ihr Jesus besser kennengelernt habt. Und wenn das so ist, dann hat sich dafür jede Mühe gelohnt. Und wenn ihr an mich als Pastor denkt, dann bitte stellt mich da nicht irgendwie in den Mittelpunkt. In allem, was ich gemacht habe, wollte ich genau das vermeiden. Sondern es soll um Jesus gehen, um ihn allein, in allem. Er ist derjenige, der immer bei seiner Gemeinde bleiben wird, egal welche Pastoren kommen und gehen. Er ist derjenige, der dich so unendlich liebt, wie kein Mensch es auch nur ansatzweise könnte. Und er ist der, an dem du festhalten sollst. Und deswegen bitte, 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 bleib bei Jesus. Bitte bleib bei Jesus. Egal, was passiert, egal, wie dein Leben verläuft, auch egal, wie dein Verhältnis zur Gemeinde ist, aber bitte, bitte bleib bei Jesus. Ich habe euch sehr, sehr lieb, euch alle. Und mein größter Wunsch ist, dass ich die Ewigkeit mit euch verbringen kann. Und dafür brauchen wir Jesus. Wir brauchen ihn dringender als die Luft zum Atmen. Wenn du nicht bei Jesus bleibst, dann lebst du am Sinn und am Ziel deines Lebens vorbei. Wenn du dich von Jesus ablenken lässt, dann lebst du wirklich einfach an deinem Leben vorbei. Deswegen bitte, bitte bleib bei Jesus. Bleib bei ihm, bleib ihm treu, dein Leben lang, bis ans Ende. Wenn du Jesus aus dem Zentrum deines Lebens verlierst oder wenn du befürchtest, dass das der Fall werden könnte, dann gib ihm eine neue Chance, in dein Leben hineinzusprechen. Er will sich dir nicht aufdrängen, aber er will dein Leben neu machen. Nicht einfach nur besser machen, sondern neu machen. Wenn du in Liebe zu ihm lebst, dann lebst du richtig. Dann wird er dir auch beibringen, die Gemeinde immer mehr so zu lieben, wie er sie liebt. Und dann wird er dir beibringen, dich selbst und die Menschen um dich herum und die ganze Welt immer mehr mit seinen Augen zu sehen. Aber wenn du Jesus aus dem Blick verlierst, dann wird dein Glaube sterben. Dann wird deine Hoffnung verblassen. Und dann wird deine Liebe kalt werden. Bitte tu mir das nicht an. Bitte bleib bei Jesus. Wenn du mir an meinem letzten Tag als Pastor einen Wunsch erfüllen willst, dann bitte den. Und mach das heute in deinem Herzen fest, bei Jesus zu bleiben. Egal was passiert, lass ihn den Mittelpunkt deines Lebens sein. Mach das heute in deinem Herzen fest, in deinem Glauben auf Jesus zentriert zu bleiben. Egal wo Verführer dich auch hinführen möchten. In deiner Hoffnung, auf Jesus ausgerichtet zu bleiben. Egal, woran dein Herz sich auch immer hängen möchte. Und vor allem, Jesus dein ganzes Herz, deine ganze Liebe zu schenken. Heute und an jedem neuen Tag, bis an dein Lebensende. Wenn du das heute für dich festmachst, dann ist alles erfüllt, was ich mir jemals für die Gemeinde gewünscht habe. Ich möchte gern zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, unser Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Danke für deine Liebe zur Gemeinde. Danke, dass du uns so unendlich geliebt hast, dass du bereit warst, alles für uns zu tun. Herr, wir bitten dich heute, dass du uns hilfst, diese Liebe zu erwidern. Immer mehr und immer wieder. Dass du uns darin wachsen lässt, dich zu lieben. Und dass du uns auch darin wachsen lässt, einander zu lieben. Dass die Welt daran erkennen kann, dass wir deine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Herr, du bist groß, du bist anbetungswürdig. Und wir bitten dich, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist, in unserem ganzen Herzen. Wir wollen dir gehören. Für jetzt und für alle Zeit. Amen.